Und mir hat es total geholfen zu verstehen, dass ich ganz häufig mir erzählt habe, dass ich aus Leidenschaft arbeite. Aber die Leidenschaft alleine ist tatsächlich nicht der einzige Antrieb, sondern die häufig viel größere innere Flamme, die mich antreibt, ist Angst. Wer bin ich, wenn ich nichts tue? Na, wer bin ich, wenn ich aufhöre? Und ich glaube, da ein gutes Maß zu finden von, ja, Leidenschaft unbedingt, großartiger Lebensdrive auch, aber mit liebevollen Grenzen. Und ich glaube, das fällt vielen schwer, weil eben der Applaus so laut ist.
Willkommen bei Leading Well, der Podcast für Führung von morgen. Mein Name ist Benjamin Rolf und mich treibt eine Frage um. Wie führen wir Menschen klar und gesund in einer Welt, in der Stress, Komplexität und Unsicherheit immer weiter zunehmen? In jeder Folge tauchen wir ein in die echten Herausforderungen des Führungsalltags und werfen einen Blick auf das, was die Zukunft der Arbeit wirklich prägen wird. Ob Resilienz im Team, psychologische Sicherheit oder der Umgang mit neuen Technologien, hier geht es um Ansätze, die wirken. Nicht nur auf dem Papier, sondern im echten Führungsleben. Leading Well steht für eine neue Art der Führung am Puls der Zeit und am Puls deines Teams. Und genau damit legen wir jetzt los. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Nora Dietrich. Nora ist Expertin für mentale Gesundheit. Sie ist Psychotherapeutin, Speakerin und Autorin des Buches Mental Health at Work. Sie bricht mit längst verstaubten Tabus, sie macht die Psychologie wieder salonfähig und ist überzeugt davon, die Arbeit der Zukunft ist vor allen Dingen eins, gesund. Von Nora wollte ich in unserem Gespräch wissen, warum es uns in einer digitalen und immer flexibler werdenden Arbeitswelt so schwerfällt, gesunde Grenzen zu setzen. Was treibt uns dazu an, immer erreichbar zu sein, dauerproduktiv sein zu wollen, obwohl uns all das offensichtlich wenig gut tut? Wir sprechen über Antreiber, die uns in die Erschöpfung führen, über persönliche Grenzen, die wir immer wieder überspringen und darüber, was all das mit guter, gesunder Führung zu tun hat. Wenn du erfahren willst, wie wir unser Fundament für klare, gesunde Grenzen stärken können, dann ist diese Folge genau richtig für dich. Ich wünsche jetzt ganz viel Freude bei diesem Gespräch. Das ist Leading Well, heute mit Nora Dietrich. Nora, herzlich willkommen im Leading Well Podcast. So schön, dich zu sehen.
Ja, finde ich auch.
Nora, wir haben uns heute ein ganz besonderes Thema herausgepickt. Ich finde, wir leben gerade so in so einer grenzenlosen, auch so ein bisschen entgrenzten Welt. Wenn ich das so beschreiben würde, es fühlt sich so an, wie wir sind immer always on, 24/7 im Zweifel am Arbeiten und am Machen. Und irgendwie auch diese Welt voller Krisen fühlt sich manchmal auch so an, als könnte es nie genug sein. Ne? Also wir können immer noch mehr tun und irgendwas ist immer noch offen. Einerseits, wie geht es denn dir damit und gibt es so eine persönliche Grenze, mit der du gerade so besonders strugglest?
Ja, super spannende Frage. Also ich glaube, was du beschreibst, das ist so ein kollektives Erleben, ne? Dass wir immer überall sind, aber selten da, wo unsere Füße sind. Also gefühlt immer schon beim nächsten Meeting, beim nächsten To-Do, vielleicht auch bei dem nächsten sozialen Event, wo wir eingeladen sind und ganz selten so den Moment, in dem wir gerade sind, wahrnehmen. Und damit auch so ungeteilte Aufmerksamkeit schenken können, ne, anderen gegenüber. Ich glaube, weil wir auch bombardiert werden mit Notifications, mit Nachrichtenkanälen. Zumindest ist das in meinem Leben echt schwierig, dass ich manchmal denke, ich habe irgendwie eine Mail bekommen, die war auch spannend, aber auf welchem Kanal war das nochmal?
Nochmal.
Und dann finde ich es nicht und dann geht es unter. Und also ich selber merke, dass diese digitale Welle etwas ist, wovon ich mich sehr schwer abgrenzen kann. Und auch dieses Gefühl, ständig produktiv sein zu können. Also früher, ne, als ich in der Psychiatrie gearbeitet habe, konnte ich zum Glück weder meine Patientinnen mit nach Hause nehmen, noch deren Dokumente. Und nach der Arbeit hätte ich mich im Kopf, kann ich mich natürlich noch mit den Geschichten beschäftigen oder einen Therapieplan machen. Aber ich konnte nicht so wie heute an der Supermarktkasse nochmal schnell eine Mail schicken oder eine Idee generieren oder ständig im Kontakt sein und über den nächsten LinkedIn-Post nachdenken. All das gab es nicht. Das heißt, so dieses Gefühl von, der Tag hat ein Ende, der Arbeitstag hat ein Ende und es gibt eine natürliche Grenze und natürlichen Übergang in den zweiten Lebensbereich, nämlich meine Freizeit, mein privates Ich, das verschwimmt bei mir total. Ja, gerade mit Kind gibt es ganz viel so Mikroarbeitsmomente, hier nochmal schnell eine E-Mail und da nochmal, weil ich sonst meinen Alltag gar nicht schaffen würde. Und das merke ich. Ne? Also, dass der Kopf ganz schwer runterkommt, wenn ich im Urlaub bin oder mal ein Wochenende frei habe, so irgendwo im Hinterstübchen immer noch rattert. Ich glaube, das ist so eine Grenze, die mir selbst sehr schwer fällt. Und auch zu verstehen, dass es okay ist, zu Projekten, die sich nicht nach einem hundertprozentigen Hell Yes anfühlen oder zeitlich einfach nicht mehr passen, Nein zu sagen. Also mir fällt es sehr schwer, in Häkchen Kunden zu enttäuschen. Das ist zumindest mein Narrativ, ne? Dass wenn ich Nein sage, weil ich es nicht schaffe, dass ich dann für Enttäuschung sorge. Und das will ich unbedingt vermeiden. Das heißt, ich sage heute mehr Nein, aber es kostet mich viel Überwindung und auch immer noch Schuldgefühle manchmal.
Ja, total spannend. Und ich finde, da war jetzt schon so viel drin. Also einerseits dachte ich gerade so, man hat total rausgehört, Fluch und Segen vielleicht so gleichzeitig. Also Fluch im Sinne von wirklich, also es greift in mein privates Leben rein. Ne? Ich nehme das vielleicht mit in den Urlaub, ich nehme es mit in den Feierabend. Und gleichzeitig natürlich so ein bisschen diese Chance, ich bin flexibler, ich bin selbstbestimmter. Das, was ja auch tatsächlich immer mehr Menschen für sich nutzen möchten und vielleicht auch gerne nutzen, also auch diese bisschen flexiblere, mobilere Arbeit, wenn man es jetzt mal wirklich so aufs Digitale bezieht. Und ich finde, diese andere Ebene war ja gerade digitaler Wandel, so ein bisschen eigentlich diese Entwicklung von außen. Also wir sind vielleicht auch so ein bisschen in dieses Always-On getrieben durch die digitalen Möglichkeiten. Aber das andere, und das hat man eben gerade noch rausgehört, ist ja auch immer unser eigener Anspruch auch so ein bisschen. Also so ein bisschen, was führt innerlich mich eigentlich dazu, vielleicht tatsächlich diese Grenzen immer wieder auch zu überspringen und vielleicht nicht so zu achten. Wenn wir mal so ein bisschen bei Fluch und Segen bleiben vielleicht erstmal. Wo erkenne ich denn, dass es vielleicht mehr Fluch wird als Segen wird für mich?
Also ich glaube, so ein ganz gutes Merkmal ist, wenn wir das Gefühl haben, nicht hinterherzukommen. Also wenn sich der Kopf anfühlt wie 30 offene Tabs und ich überall mal kurz reingucke, aber nichts zu Ende bringe, weil ich so getrieben bin vom Außen. Ne? Also wenn sozusagen links oben die E-Mail kommt rein, ich springe sofort da rein, mache das zu meiner Priorität, verliere vielleicht meinen Fokus und habe am Ende des Tages zwar das Gefühl, hart gearbeitet zu haben, aber nicht so richtig erreicht zu haben. Ich finde, gerade in der digitalen Welt haben wir so wenig Marker für Erfolg. Ne? Also früher gab es so diesen Werkstolz. Ne? Also ich habe am Ende des Tages das fertige Objekt geschustert oder gebaut oder ne, irgendwie gemalt, wie auch immer. Es gab irgendwie was ich physisch in den Händen halten konnte, also so ein fertiges Werk. Und heute fühlt sich das häufig nicht mehr so an. Wir haben natürlich ganz viel gemacht, aber es ist eben nicht mehr greifbar, nicht ne, festhaltbar, sodass aus diesem Werkstolz irgendwie so ein Erschöpfungsstolz geworden ist. Also ne, ich habe erst dann hart gearbeitet, wenn ich völlig platt aufs Sofa falle und so denke, boah, ich bin so durch. Dann habe ich so das Gefühl, boah, okay, da muss ich ja produktiv gewesen sein. Und ich glaube, dadurch übersteigen wir ganz oft so Grenzen. Ne? Also so dieses frühzeitig zu erkennen, okay, es ist genug für heute. Also ich habe genug gemacht, ich habe genug geleistet, ich kann jetzt auch einfach mal nichts machen, weißt du. Ich kann einfach in den Feierabend gehen und den genießen, statt dann doch noch abends noch mal schnell die E-Mails aufzumachen. Also ich glaube, da hat sich einfach strukturell ganz viel verändert, woran wir unseren Wert bemessen. Und häufig ist Erschöpfung eben so ein Substitut geworden für das fertige Objekt, was wir früher in den Händen halten konnten. Ich glaube, das ist so ein ganz großer Einfluss, der es uns total schwer macht und zum Teil auch einfach die Erwartung. Ne? Also zum Beispiel, ich merke das, wenn ich ganz schnell auf E-Mails antworte, dass mein Gegenüber immer total positiv überrascht ist. Oh, klasse, danke für die schnelle Rückmeldung. Und ich so merke, okay, jetzt ist es plötzlich aber auch eine Erwartung an mich selbst, ganz kurze Antwortzeiten zu haben, immer verfügbar zu sein, immer freundlich zu sein und dafür aber alles andere auch irgendwie ein Stück weit liegen zu lassen. Und häufig kommen wir dann natürlich noch zusätzlich mit so einer eigenen Prägung, nämlich People-Pleaser in meinem Fall. Ne? Also es allen recht zu machen, geht eben vor meinen eigenen Bedürfnissen. Und das wird dann eben schnell zum Fluch, dass wir selbst so Erwartungen haben, die Stress bedingen oder die Stress auch als Zeichen von Erfolg eben werten. Und wir eben selten auf uns achten. Und das, was dann wichtig ist, um unsere Batterien aufzufüllen, wird eben depriorisiert und fällt runter. Ne? Also so der Spaziergang zum Mittagessen oder abends nochmal Freunde treffen oder zum Sport gehen. Das wird alles eingefärcht oder gemischt. Also ich erwische mich ganz oft, dann stehe ich auf dem Stepper, habe es ins Gym geschafft, super, aber beantworte halt irgendwelche E-Mails oder schreibe noch schnell einen LinkedIn-Post und denke so, warte mal ganz kurz, das ist eigentlich nicht der Sinn. Also ich glaube, da mischen sich diese Welten und wir verlieren so ein bisschen die Räume für echte Erholung, für Tiefenerholung, für ja, Momente, wo wir einfach mal sind, statt irgendwas zu werden.
Ja, krass. Also ich finde gerade so dieser Punkt Erschöpfungsstolz, also krasses Wort, finde ich erstmal, hat total viel mit mir gerade gemacht. Hm. Und ich finde auch, ich probiere es immer für mich gerne so ein bisschen so zum Beispiel so eine Sport- und Leistungsperspektive mal so zu übersetzen. Und ich überlege, wie würde es eigentlich SportlerInnen gehen, die jetzt so professionell Sport machen, die eigentlich immer auf der Suche nach einem Erschöpfungsstolz wären. Ne? Also stell mal vor, so du würdest trainieren, jeden Tag aufstehen, zum Training gehen und für dich war es erst dann ein guter Trainingstag, wenn du immer total erschöpft bist am Ende des Tages. Ne? Mit großer Sicherheit wären das nicht die besten Athletinnen, ne, am Ende des Jahres, sondern wirklich die, die ihren Körper kaputt machen. Ne? Also die, die eine Verletzung haben, die, die halt wirklich auch körperlich ausgebrannt sind und wahrscheinlich auf keinem Treppchen stehen würden, ne, am Ende des Tages. Und es geht ja wirklich, finde ich, wenn man jetzt mal so auf Erschöpfungsstolz guckt, eigentlich ja wirklich um die Frage, woran erkennen wir und messen wir, ob wir tatsächlich etwas für uns Relevantes tun oder irgendwo auch erreichen. Ne? Woran machen wir es am Ende fest? Also Wirksamkeit, vielleicht irgendwo auch Impact, wenn es nicht die Erschöpfung ist. Also ich kann mehr probieren, irgendwie mein Handeln entlang meiner gefühlten Erschöpfung so ein bisschen zu messen, dann ist das vielleicht so ein gefühlter Parameter. Aber so ein bisschen das Gegenteilige, im besten Fall ist ja eher so eine Form von persönlicher Wirksamkeit, die ich tatsächlich spüre. Ist das ein Phänomen unserer Zeit, dass wir es nicht mehr so richtig spüren, wo wir wirksam sind? Hast du so das Gefühl?
Also zumindest ist das meine Wahrnehmung und ich glaube schon auch, dass die Zahlen das häufig zeigen. Ich habe jetzt keine konkrete dabei, aber dass so diese Frage nach Wirkung extrem gesunken ist, ne? Und viele Menschen die Hälfte ihres Arbeitstages mit Dingen verbringen, die eigentlich nicht wertschöpfend sind, nicht den Unterschied machen, weder für ihre Rolle, noch für ihr Team, noch für ihre Kundinnen, ne, sondern abgelenkt sind, wie Karin Lausch es immer sagt, ne, mit Fake Work oder mit so Phantomarbeit. Also wir sind beschäftigt, aber nicht wirklich echt produktiv. Also wir gestalten nicht wirklich etwas und das macht total unzufrieden auf Dauer. Und häufig sind wir ja auch so weit weg, also wenn du dir vorstellst, jemand im Accounting ist so weit weg vom echten Kunden am Ende, dass er auch gar nicht weiß, inwiefern hängen die Dinge eigentlich noch zusammen. Ne? Also so diese Idee, in China fällt ein Sack Reis rum und oder dieser Butterfly-Effekt, ne, was ist der Impact am Ende? Und wir sind so distanziert davon, dass wir es häufig gar nicht mehr wirklich spüren, worum es geht, warum es wichtig ist, meinen Job zu machen, weil dann alle anderen Abteilungen damit weiterarbeiten und am Ende wirklich dieser Impact entsteht, für den ich eigentlich eingetreten bin. Und das fehlt uns. Und dann brauchen wir eben diese Substitute, ne? Sei es das Substitut Karriere und Titel, ne? Die wir dann sagen, ich habe was erreicht, oder die Substitute Erschöpfung, die Substitute Arbeitsstunden, Likes, wie auch immer, kannst du ja ganz unterschiedliche Facetten einbauen, die eben messbar werden plötzlich. Und dann fragen wir uns nicht mehr, ist das, was ich tue, wertvoll für mich, sondern ist das, was ich tue, wertvoll für andere oder wird zumindest wertvoll wahrgenommen. Und ich glaube, das ist auch so was Entgrenztes geworden, was wir zu wenig besprechen und ich glaube auch zu wenig Werkzeuge für haben, was es eigentlich bedeutet, gute Leistung zu erbringen und woran ich die messbar mache. Mhm.
Total. Und ich finde, gerade wenn es jetzt so auch um Grenzen setzen geht und wir sind ja vorhin auch so ein bisschen über das Digitale eingestiegen, ich finde häufig suchen wir ja da auch die schnellen Antworten. Also mach dein Smartphone aus, ne? Leg es so weit wie möglich weg oder hab eine kleine Routine, wo du deinen Laptop schließt und das irgendwie in die Schublade irgendwo steckst. Das sind ja alles irgendwie so vermeintlich gute, nette Routinen, die vielleicht auch tatsächlich uns dabei helfen, unser Umfeld ein bisschen umzugestalten. Aber das, was ich denke, ne, wenn ich selber am Ende des Tages das Gefühl habe, ich brauche diese Erschöpfung, um mich wertig zu fühlen, um das Gefühl zu haben, so ein guter Tag, ich das Gefühl habe, ich habe Leistung oder Wirkung vollbracht, dann hilft mir auch nicht so richtig viel, mein Smartphone jetzt in dem Sinne irgendwie auf Flugmodus zu stellen. Ne? Weil wo wird es wahrscheinlich trotzdem in mir weiter rattern und selbst wenn ich dann laufen gehe und immer noch weiter drüber nachdenke, ne, was eigentlich den Tag so passiert ist. dann ist es doch irgendwo der erste Schritt für uns, da eigentlich mal ein bisschen genauer hinzuschauen, ne? Auch mal so zu überlegen. Und ich habe mich gerade gefragt, wie kann man das eigentlich gut tun? Also wie komme ich weg von einem Erschöpfungsstolz, wenn ich das Gefühl habe, ich bin wirklich, ich erkenne mich da wieder, ne, in diesem Erschöpfungsstolz. Und ich möchte hin zu einem, ich nenne es mal jetzt, du hast Werkstolz gesagt, vielleicht können wir sagen, irgendwie Wirkungsstolz oder so.
Ne? Ja, also,
weil irgendwie haben wir ja nicht alle so das Werk, was wir zumindest nicht physisch vollbringen, aber Wirkung können wir ja trotzdem entfalten. Hast du so eine Idee, wie wir so für uns, also wenn ich jetzt mal erstmal so wirklich für mich als Individuum, egal ob ich Führungskraft bin, ich bin Mitarbeitende, ich bin aber in dieser Arbeitswelt unterwegs und ich merke, ich möchte mal so in der Selbstreflexion diesen Weg gehen, was könnte ich denn da so tun? Hast du da ein paar Ideen?
Also ich glaube, es gibt so zwei Ebenen, die ich total wichtig finde und über die ich auch in meinem Buch so ein bisschen schreibe. Also so diese Frage, zum einen, was ist die kulturelle Prägung? Also woran werden wir kulturell bemessen? Und das ist schon auch so ein deutsches und auch so ein USA-Phänomen, dass wenn jemand extrem busy wirkt, ne, abends um 18 Uhr am Freitag noch postet, oh, ne, ich habe viel zu tun, wird wohl ein langer Abend, dass wir irgendwie denken, boah, die Person muss irgendwie total erfolgreich sein, total gewollt sein, die muss extrem kompetent sein, sonst müsste die ja nicht mehr arbeiten. Ne, und das positiv assoziieren und, weißt du, so positive Assoziationen dann übersetzen in, warte mal, aber ich ja nicht. Ne? Also mich hat kein Kunde gefragt, ob ich bei dem tollen Event dabei bin. Ne? Bin ich weniger wert? Muss ich noch härter arbeiten? Also, ne, und das sind häufig so kulturelle, wie so ein kulturelles Gefäß, was wir gar nicht mehr wahrnehmen, ne? Wie der Fisch im Wasser. Das ist halt das Wasser. Wir sind so groß geworden, dass Leistung zählt. Ne? Urlaub muss man sich verdienen und all diese Sprüche, die wir kennen. Aber das ist so tief internalisiert, dass wir gar nicht mehr wahrnehmen, dass das auch zu unbewussten Ängsten führt. Ne? Also was, wenn ich nicht genug leiste? Was, wenn ich aufhöre? Ne? Bin ich dann nichts mehr wert und so weiter? Also sich erstmal klar zu machen, in welchem Wasser schwimme ich eigentlich? Sowohl vielleicht in meiner Kultur, in meinem Land, aber auch in meiner Kultur, in meiner Organisation. Also zu was schauen die Menschen auf? Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil das eben das Gefäß ist, was uns klar sein muss. Und dann gibt es eben die ganzen internalisierten Narrative. Ne? Also ab wann fühle ich mich erfolgreich? Was ist mein ehrliches Maß? Und jetzt nicht das pseudo-selbstreflektierte, ja, ich weiß, natürlich geht es darum, ne, meinen Purpose zu erfüllen und dann fühle ich mich wirksam. Die meisten messen sich nicht daran, ne? Sondern messen sich eben an der Erschöpfung oder an den Likes oder wie auch immer. Und diesen Narrativen mal so ein bisschen auf die Spur zu gehen. Ich glaube, das ist total wichtig, um nachhaltig was zu verändern. Ne, weil kurzfristig sagst du ja gerade, dieser Rahmen, diese Verhaltensveränderungen können auch eine Wirkung auf unser Mindset haben. Also zum Beispiel Notifications auszustellen, mich zu zwingen, ne, den Laptop zuzumachen, mich zu zwingen, mich mit anderen Themen zu beschäftigen. Aber die Frage ist, führt das zu nachhaltiger Veränderung? Und mir hat es total geholfen zu verstehen, dass ich ganz häufig mir erzählt habe, dass ich aus Leidenschaft arbeite, weil ich so für mein Thema brenne, weil ich diese Mission habe und es stimmt. Also ich habe wirklich eine große, laute Mission, das merke ich jeden Tag wieder. Aber die Leidenschaft alleine ist tatsächlich nicht der einzige Antrieb, sondern die häufig viel größere innere Flamme, die mich antreibt, ist Angst. Wer bin ich, wenn ich nichts tue? Ne? Wer bin ich, wenn ich aufhöre? Und ich glaube, das zu verstehen, ne, agiere ich gerade eher aus einer Angst des Nicht-Genug-Seins oder aus einer Leidenschaft, was bewegen zu wollen oder zu welchem Prozentsatz ist gerade was laut, lässt mich dann manchmal hinterfragen, okay, will ich ein Leben aus Angst leben oder eine Karriere machen aus Angst? Nee, eigentlich nicht. Und wie muss ich das umschiften? Weißt du, also das ist so ein bisschen diese tiefere Arbeit, die natürlich nicht die leichte Antwort ist, aber die für mich essentiell war, um wirklich anzufangen, Grenzen zu setzen, an die ich auch glaube, die ich jetzt nicht nur setze, damit ich kein Hochstapler bin in meinem Job als Psychotherapeutin. Genau, also an die ich tatsächlich ja auch mein Leben ausrichten will.
Ja, und am Ende finde ich es total spannend, auch mal diesen Perspektivwechsel zu machen. Also wo, hinter welcher Leidenschaft und Motivation kann auch eine Unsicherheit und Angst stecken. Also das ist irgendwie auch die Frage. Ne? Also wer bin ich, was du gerade gesagt hast, wer bin ich, wenn ich nichts tue, ne? Wer bin ich, wenn ich diesen Podcast hier nicht mehr mache, ne? Wenn ich nicht jede Woche aufzeichnen würde, wer bin ich, wenn ich nicht bis 20 Uhr arbeite, um High Performer zu sein in dem Projekt, wer bin ich, wenn ich nicht die nächste Promotion, Gehaltserhöhung bekomme, wenn ich hier nicht Führungskraft werde in diesem Unternehmen. Also all das, da schwingt ja überall so ein bisschen Unsicherheit mit, aber ich finde mal, diese Frage für sich zu beantworten, kann so ein bisschen am Ende auch, glaube ich, dazu führen, dass wir wieder merken, worum geht es uns eigentlich wirklich, ne? Und wer bin ich ohne all diese Label, die ich mir vielleicht gerne geben wollen würde, ne? Und auch all diese Zuschreibungen. Und gleichzeitig, das ist so ein bisschen für mich die andere Facette, finde ich es ganz interessant, mal zu beleuchten, was denn, wenn ich diese Angst nicht habe? Und es ist tatsächlich eine große Leidenschaft und Mission, die mich immer wieder dahin bringt, Grenzen zu überschreiten. Ist das eigentlich so viel besser? Mhm.
Total spannend. Also in der Psychologie unterscheiden wir so ein bisschen zwischen obsessiver Passion, obsessiver Leidenschaft und harmonischer Leidenschaft. Und das Obsessive ist eben, dass ich so reingefressen bin in dieses Thema, in diese Mission, dass ich mich selbst anfange zu ignorieren. Und das passiert High-Performern extrem häufig, weil die so missionsgetrieben sind und weil die so einen inneren Antrieb des Leistens haben. Gar nicht so sehr von außen erwartet zwangsläufig, sondern von innen produziert. Und das ist natürlich auch total cool. Also das, ne, da kommt Energie auf, da kommt Wissen auf, Neugierde, all das, was wir immer versuchen, allen beizubringen, ist sozusagen von Natur aus da. Und es fühlt sich erstmal nicht falsch an, vor allen Dingen nicht dann, wenn das dann eben auf diesen kulturellen Applaus trifft, weißt du? Also wir kriegen dafür ja Applaus und wir kriegen dafür Aufmerksamkeit und Anerkennung, all das, was einfach menschliche Grundbedürfnisse sind. Und deswegen ergibt sich dann wie so ein positiv sich anfühlender Teufelskreis. Und dann ignorieren wir unsere Grenzen eben auch. Harmonische Leidenschaft ist aber eben, dass das wieder eingebettet ist in Grenzen, die ein gesundes Leben erlauben. Und die vielleicht auch gesunde Beziehungen erlauben, weil ganz häufig depriorisieren wir unsere Beziehungen, auch die Beziehung zu uns selbst, unter der Arbeit. Das sprechen wir aber nicht aus, ne, weil sich das irgendwie eklig anhört, wenn ich sage, meine Arbeit ist mir wichtiger als meine Liebsten, weil ich meine Liebsten selbstverständlich nehme, die werden schon bleiben. Ne? Aber die Arbeit ist jetzt gerade wichtig, das Meeting ist wichtig, das Event ist wichtig. Und so verlieren wir uns manchmal auszusprechen, was denn die Trade-offs sind für diese Entscheidungen, die wir für die Arbeit, für die Mission treffen. Und mir hilft eben zu verstehen, dass ich einen richtig geilen Job eigentlich nur mache, wenn ich auch ein bisschen auf mich selber achte. Also wenn ich auf dem Zahnfleisch krieche, sind meine Ideen nicht die besten. Mein Content ist nicht der beste. Meine Art und Weise, wie ich E-Mails formuliere, sind nicht die freundlichsten. So, also ich bin gar nicht mehr der Mensch, der ich eigentlich sein will, weil ich meine Energiebatterien so aufgefressen habe. Und ich glaube, da ein gutes Maß zu finden von ja, Leidenschaft unbedingt, großartiger Lebensdrive auch, aber mit liebevollen Grenzen. Und ich glaube, das fällt vielen schwer, weil eben der Applaus so laut ist.
Und jetzt machen wir eine kleine Werbepause. Führungskräfte stehen heute unter enormem Druck. Eine hohe Arbeitslast und auch Zeitdruck prägen den Alltag. Gleichzeitig wird von ihnen erwartet, empathisch zu führen und ihrem Team Orientierung in unsicheren Zeiten zu geben. Doch was passiert eigentlich, wenn die Belastung zu groß wird? Bei der Führungskraft selbst oder auch im Team? Fakt ist, fast 2/3 der Führungskräfte fühlen sich erschöpft. Und ihre mentale Verfassung wirkt sich auch direkt auf die ihrer Mitarbeiter aus. Sogar genauso stark wie der Einfluss eines Lebenspartners. Mit der digitalen Nilo-Plattform erhalten Führungskräfte und Mitarbeitenden Zugang zu über 500 Psychologinnen sowie weiteren Formaten für ihre mentale Gesundheit. Nilo unterstützt bei akuter Belastung durch Stress, dem Aufbau von Resilienz und auch der persönlichen Weiterentwicklung. Unternehmen wie Puma, wie Bosch und About You setzen bereits auf Nilo. Sei dabei, investiere in die mentale Gesundheit deines Teams. Mehr Infos findest du auf nilohealth.com/leadingwell. Und exklusiv für alle Leading Well-Hörerinnen gibt es 10% Rabatt auf das erste Jahr bei Anfrage über die Website nilohealth.com/leadingwell oder auch bei Nennung von Leading Well direkt im Erstgespräch. Alle Infos und Links findest du wie immer direkt in den Shownotes. Und jetzt zurück zu unserem Gespräch. Ich fand es ganz schön, du hast es eigentlich gerade schon super zusammengebracht. Auch bei gesunden Grenzen geht es ja nicht nur darum zu sagen, wir wollen jetzt ein bisschen mehr Wellbeing in unseren Alltag bringen, ne? Und mal ein bisschen mehr Raum zum Durchatmen und dass wir mal wieder einen entspannten Abend haben können, dass es uns ein bisschen besser geht, ist natürlich super, super wichtig. Ich finde, gleichzeitig ist doch aber die Facette, und ich finde, du hast das ja gerade gesagt, ne, meine Ideen sind besser. Ne? Also ich bin offener, ich gehe nochmal mehr auf Menschen zu, ich fühle mich weniger im Dauerstress, ich bin vielleicht irgendwie auch offener für neue Lösungen, für neue Perspektiven. Und das alles führt ja am Ende auch wieder zu mehr und besserer Leistung. Ne? Also auch diese Komponente mal zu sehen, egal ob ich jetzt irgendwie Führungskraft bin, ob ich selbst ein Unternehmen gründe oder irgendwo mitarbeite, gesunde Grenzen zu setzen, sehr vermutlich wird auch dazu führen, dass ich auch diesen Raum habe, der mich am Ende wieder auch bessere Arbeit machen lässt, in ganz unterschiedlicher Art und Weise.
Ja, aber was du merkst bei entgrenzten Menschen, was passiert, ist häufig dieser Effekt von overcommitted but underdelivered. Ich habe zu so vielen Dingen ja gesagt, dass die Qualität extrem leidet, weil es gar nicht mehr machbar wird. Ich hatte so eine Phase in der Kombination mit dem Buchschreiben, dass ich dann angefangen habe, Workshop-Materialien an den falschen Kunden zu schicken. Ne? Also so Fehler, die mir normalerweise nicht passieren würden. Oder auf der Bühne stand mit einer Slide, die nur halb auf Deutsch übersetzt war, weil sie aus dem Englischen von mir kam. Weißt du, also solche Dinge, die mir früher niemals passiert wären, aber ich habe es einfach von der Masse nicht mehr geschafft. Und dann leidet die Qualität und das ist vielleicht nicht schlimm. Also es waren jetzt keine großen Patzer, aber es waren trotzdem Dinge, die meine innere Perfektionistin leicht aufgeregt haben. Und ich so dachte, nee, warte mal. Also ich möchte diesen Job mit vollem Herzen, aber auch mit voller Qualität machen. Und das kann ich nicht, wenn ich zu allem Ja sage, obwohl ich vielleicht die Kapazität nicht habe oder die Energie nicht habe oder die Zeit nicht habe, dann leidet das, wofür ich eigentlich stehe. Und ich glaube, das war so eine große Erkenntnis, wo ich dachte, ja, das Nein sagen ist am Ende für beide Seiten vielleicht auch besser, weil ich eben die Arbeit leiste, die mir am Herzen liegt, auf die Art und Weise, wie sie mir am Herzen liegt.
Ja, total. Und genauso wie du es beschrieben hast, ne, am Ende sind das dann vielleicht nochmal die entscheidenden Momente? Also nochmal mehr der Blick fürs Detail, nochmal mehr der Blick für, was passiert um mich herum. Nicht nur überall durch zu rushen und Dinge wahrzunehmen, die wir vielleicht sonst gar nicht so wahrnehmen. Ne? Mhm. Wir waren gerade bei Erschöpfungsstolz und ich finde so ein bisschen eine zweite Ebene, die ich erkannt habe, also das so ein bisschen als innerer Antreiber für mich, auch dieser innere Antreiber in den Erschöpfungsstolz. Etwas anderes, was bei dir sehr stark rauskam, war ja dieses People-Pleasing. Ne? Also auch das People-Pleasing in dem Sinne, also dass wir uns sehr stark nach Harmonie sehen, dass wir vielleicht tatsächlich wenig Nein sagen können, alles irgendwie machen. Ne? Andere Menschen irgendwie erstmal immer und deren Belange wichtiger einschätzen als unsere eigenen. Dass das uns natürlich auch so ein bisschen in diese Richtung führen kann, nicht diese Grenzen rechtzeitig zu setzen. Wie gehen wir denn eigentlich mit diesem People-Pleasing um? Also ich fühle mich da auch total drin gefangen. Am Ende ist das so, ne? Also man möchte es natürlich den anderen recht machen und projiziert das auch ein bisschen auf sich selbst und merke, dass das auch schon, also auch für mich ganz persönlich ist schon ein großer innerer Antreiber hinzu, immer mal wieder auch diese Grenze nicht zu wahren für sich, die man gerne eigentlich wahren wollen würde. Wie werde ich dann ein bisschen weniger People-Pleaser?
Also ich glaube, erstmal ist ganz wichtig, dass People-Pleasing nicht nur Harmoniesucht ist, sondern eigentlich das Ziel häufig ist, die Meinung, die andere über uns haben, kontrollieren zu können. Nun, wenn ich immer zuverlässig bin, immer Ja sage, immer freundlich bin, nie das eigene fordere, ist die innere Theorie, dass ich dann als kompetenter wahrgenommen werde, ne? Dass Menschen eher mit mir befreundet sein wollen, die Familie, ne, weiß, sie kann sich auf mich verlassen, wie auch immer. Und das ist natürlich nicht immer wahr. Also zu verstehen, das ist auch mein Anspruch nach Kontrolle, der da vielleicht dahinter steht, der dazu führt, dass ich dann eben mich selbst lieber hinten anstelle. Aber eigentlich aus dieser fast ja trotzdem egoistischen Perspektive, ich will eben gemocht werden, anerkannt werden. Also es ist nicht ganz so selbstlos, wie es manchmal klingt. Und das ist gar nicht negativ, aber es ist einfach wichtig zu verstehen. Und ich glaube, was auch wichtig zu verstehen ist, dass die meisten People-Pleaser eigentlich schon Parent-Pleaser waren. Na, also wir aus Familienhaushalten kommen, wo wir gelernt haben, hey, vielleicht die anderen sind eh schon belastet. Ne? In meinem Fall, ich bin Angehörige von jemandem mit einer schweren psychischen Erkrankung. Und natürlich gab es Dinge, die waren wichtiger als das, was ich jetzt gerade brauchte oder wollte. Ne? Das heißt, jemand anderes stand über mir. Oder das System war schon so überfordert, dass wenn ich jetzt auch noch gesagt hätte, was ich will, so, dann wäre das nicht machbar gewesen. Irgendjemand muss den Kürzeren ziehen und für alle anderen Verantwortung mit übernehmen. Oder wenn wir gelernt haben, hey, meine Bedürfnisse zählen nicht. Die werden belächelt, bestraft, ignoriert, dass wir anfangen, die gar nicht mehr lesen zu können. Also ich weiß gar nicht mehr, was ich will und brauche. Und es ist viel einfacher zu sagen, ja, entscheid du. Ich glaube, der größte Schmerz in Beziehungen ist immer, der Mann fragt, was willst du essen? Und die Frau sagt, ist egal, was immer du willst. Ne? Aber nicht das, also ja, genau. Also nur zu sagen, kann ich überhaupt gelernt zu sagen, was ich will und weiß ich überhaupt, was ich will? Also erstmal zu verstehen, mein People-Pleaser, was ist deren Geschichte und wo kann ich vielleicht ansetzen, das zu hinterfragen? Und ein ganz großes Learning war für mich, dass es eigentlich drei Arten von Grenzen gibt. Es gibt so harte Grenzen, die sind wie Mauern. Es gibt so Dinge, da wissen wir, das ist ein klares Nein. Ne? Wenn ich gefragt werde, ob ich eine große Workshop-Reihe für einen Tabak-Company mache, sage ich nein. So, das ist einfach klar, das ist moralisch, ethisch, meine Haltung, da habe ich gar keinen Schmerz mit, ne? Sozusagen. Dann tut es mir leid für die Person, mit der ich spreche, weil die ist natürlich trotzdem nett und kompetent, aber es ist einfach ein inneres Nein. Oder wenn mich jemand fragt, ob ich Zeit habe für ein Meeting nach 16 Uhr, ist auch ein Nein, weil da bin ich bei meinem Kind. Ne? Also es gibt so harte Grenzen, da fällt es mir auch gar nicht so schwer. Dann gibt es weiche Grenzen, die entstehen ganz häufig in Beziehungen. Also es ist so ein Verhandlungsraum, da sind wir durchlässiger, da können wir Kompromisse machen. Ne? Mein Partner will irgendwie Pizza im Restaurant essen und ich chinesisch bestellen. Na gut, dann bestellen wir Pizza oder gehen chinesisch im Restaurant essen. Also das sind so Dinge, da haben wir so einen Raum, das ist okay, den wir verhandeln können. Aber die herausforderndsten Grenzen für Grenzen sind poröse Grenzen. Das sind Grenzen, die sind eigentlich hart. Also ich weiß eigentlich, das ist zu viel, ich schaffe das Projekt nicht. Aber irgendwas in der Situation oder in der Person führt dazu, dass ich trotzdem ja sage. Weißt du, also so die Grenze ist sichtbar für mich und ich weiß genau, hey, stopp, es ist zu viel. Und trotzdem zerbröseln sie zu Staub in dem Moment. Und ich halte sie nicht. Ich merke dann aber danach, ich bin genervt oder enttäuscht oder überfordert und hätte eben eigentlich nein sagen müssen. Und das fand ich für mich total wertvoll zu verstehen, was triggert, dass meine Grenzen zu Staub werden. Sind das bestimmte Menschen, bestimmte Autoritäten, bestimmte Ängste? Weil dann weiß ich, okay, das sind vielleicht die ersten Grenzen, an denen ich arbeiten muss. Weil die am ehesten dazu führen, dass ich die falsche Antwort gebe. Ne? Dass ich ja sage, obwohl ich nein meine. Genau, also.
Auch ein starkes Bild, ne? Also poröse Grenzen in dem Sinne, ich verstehe es so, eigentlich ist mir die Grenze klar. Also ich innerlich weiß ich und innerlich habe ich auch die Überzeugung, dass ich diese Grenze eigentlich halten möchte. Aber in gewissen Situationen wären sie brüchig und ich überschreite sie doch. Und du hast gerade schon so ein paar mögliche Momente und auch Trigger genannt, ne, die dazu führen können. Wenn du da nochmal so ein bisschen reingehst, was kann Grenzen porös machen? Also auch so, wenn ich überlege, so welche Situationen könnten das für mich sein und was könnten so Auslöser sein, ne, die auch dazu führen, dass es porös wird?
Also für mich ganz persönlich ist es zum Beispiel die Loyalität meinem Team gegenüber. Mhm. Also ich weiß noch, als ich in der Psychiatrie gearbeitet habe, war ich so psychosomatisch krank wie noch nie in meinem Leben, weil es einfach viel zu viel war und die Überforderung immens war. Und ich hätte gefühlt jede Woche 2 Tage mich krank schreiben lassen können auf Basis meiner Symptome. Habe es aber nie gemacht, weil ich wusste, wenn ich nicht komme, wird die Überforderung fürs Team noch schlimmer. Ne, das heißt, sozusagen ne, aus dieser Loyalität heraus, meinen Patientinnen gegenüber, die ich wusste, okay, die haben jetzt monatelang auf diesen Platz gewartet, wenn ich nicht komme, dann kriegen die statt 50 Minuten Therapie 20 Minuten Ersatztherapie. Das hilft natürlich nicht zum gleichen Maß. Und dieser Loyalität meinem Team gegenüber, dass die dann da hängen und noch weniger Schultern haben, um das irgendwie alles zu leisten, hat dazu geführt, dass ich trotzdem hingegangen bin. Das war nicht der Loyalität meiner Organisation gegenüber, ne? So, sondern einfach den Menschen, mit denen ich am engsten zusammenarbeite und die mir sehr wichtig waren. Absoluter Porositätstrigger für mich zum Beispiel. Oder bei mir ist es zum Beispiel auch diese Angst vor Knappheit. Also ich habe ein absolutes Scarcity-Mindset, so nennt man das. Also immer die Angst, boah, wenn ich dazu Nein sage, dann ist die Tür für immer zu und dann werde ich ne, in Zukunft nicht mehr genug Geld verdienen und meine Selbstständigkeit geht den Bach runter. Also natürlich total irrationale Ängste. Aber wenn man so ein Scarcity-Mindset hat, dann, ne, dann nimmt man viel zu viel auf. Das ist wie so asthmatisches Atmen, so eine Schnappatmung, schnell, schnell, klar, sage ich schnell ja, weil was ist, wenn ich Nein sage? Das heißt, es können ganz unterschiedliche Aspekte sein. Es kann auch einfach so ein Autoritätsgehorsam sein, ne, dass ich meinem Chef niemals Nein sagen würde, weil ich dann Angst habe, ne, dass das negative Konsequenzen für meinen Job hat. Oder dass ich Angst vor einer Person habe. Ne, auch das trifft manchmal zu, weil ich weiß, mein Partner ist cholerisch und dann werde ich angeschrien oder das möchte ich nicht, dann sage ich lieber schnell ja. Also es kommt ganz darauf an, wie das Leben strukturiert ist und wie wir strukturiert sind. Aber es gibt eine Vielzahl von möglichen Triggern und ich glaube, das ist total hilfreich. Ne? Also gibt es bestimmte Personen, wo mir das immer passiert, weil ich deren Freundin sein will oder weil ich gut bei denen dastehen will oder sind das bestimmte Situationen, um das mal zu analysieren, wie hilfreich ist das eigentlich? Weil die Forschung zeigt total spannend, dass wenn Menschen im Job Grenzen setzen, die nachvollziehbar sind, die nicht egoistisch sind, sondern einfach nachvollziehbar sind, dass diese Menschen als verlässlicher und kompetenter wahrgenommen werden, weil sie eben wissen, was sie können und was sie schaffen. Und wenn sie was versprechen, dass sie es halten können. Statt das Gegenteil, ne, das, was wir immer denken, nämlich, dass wir als inkompetent und unzuverlässig gelten. Das stimmt tatsächlich laut Forschung nicht. Und das hat mich beruhigt. Ne, Expertise heißt auch zu wissen, wo ich ende.
Total. Und finde ich, gerade für die, die einerseits hohe Ansprüche haben, ne, und andererseits irgendwie damit strugglen, glaube ich, auch super, super wichtig zu verstehen. Ne? Also, dass, wenn ich jetzt die Grenze setze, das schmälert auch mein Bild nach außen häufig nicht, sondern macht mich eigentlich, ich finde, eigentlich ein schönes Bild, das macht ja eigentlich nur meine Konturen noch schärfer. Ne? Also ich werde durch diese Grenze, werde ich nicht so weich und fluffy, ne, sondern ich werde irgendwie auch wahrnehmbar. Ich habe irgendwie Konturen. Ne? Menschen sehen bis wohin und was auch nicht. Wer ist diese Person? Wer ist Nora? Wer ist Benjamin? Wofür stehen die? Was ist denen wichtig? Ne? Das wird ja am Ende auch durch Grenzen klar. Gleichzeitig habe ich so ein bisschen gerade mal überlegt, okay, so Arbeitssituationen, ne, was mir häufig begegnet. Und ich meine, ganz klar, ne, es gibt ja tatsächlich auch viele Menschen mit einem hohen Leistungsanspruch. Die sind häufig natürlich werden sie auch in wichtige Projekte reingeworfen, weil sie vielleicht tatsächlich auch in der Vergangenheit viel geleistet haben, ne, sich auch viel eingesetzt haben. Und so ist das ja so ein bisschen fast eine Spirale, wo sich der Druck auch dann immer weiter so zuschnürt. Ne? Also ich habe mal viel geleistet, dann andere erwarten wieder mehr von mir, dann denke ich, ich muss das jetzt wieder erfüllen und muss natürlich auch wieder weiterhin performen. Das sind so, finde ich, für mich klassische Szenarien, wo ich mir vorstellen kann, da fällt es einer Person, auch wenn sie für sich merkt, ich brauche eigentlich jetzt mal so ein bisschen diesen Raum durchzuatmen, vielleicht nach einem wichtigen Projekt. Dann kommt aber die nächste Opportunity gerade um die Ecke und ich sage dann doch wieder ja, weil ich will den Chef nicht enttäuschen oder ne, möchte tatsächlich mein Team nicht hängen lassen und habe vielleicht auch das Gefühl, wie du es vorhin auch gesagt hast, das ist jetzt meine Karrierechance, ne, das irgendwie auch zu tun. Wenn ich so eine poröse Grenze habe und ich merke, ich springe da regelmäßig mal drüber, wie gehe ich denn damit um? Ich weiß, es ist vielschichtig so, ne? Und trotzdem so, wenn ich jetzt mal so überlege, wenn jetzt so eine dritte Person würde hier mit am Tisch sitzen, was sind so die ersten Dinge, wo ich so drauf achten kann oder womit kann ich mal, mit welchen Gedanken kann ich mal loslaufen? Was würdest du sagen, was könnte da helfen?
Also ich glaube, was du vorhin schon benannt hast, ist so diese Idee aus dem Sport, ne? Also exzellente Performance braucht exzellente Regeneration. Und für mich zu verstehen, dass Leistung keine Exponentialfunktion ist. Na, also weil es ist ja nicht so, du hast gerade gesagt, dass wir dann weiterhin so performen. Das ist selten der Anspruch. Wir wollen überperformen, wir wollen noch besser werden als das, was wir vorher gemacht haben. Und wir hoffen und auch Organisationen hoffen, dass Leistung einfach immer wächst. Ne? Das ist so dieses ewige Streben nach mehr. Aber zu verstehen, dass richtig gute Leistung ist eigentlich wie so eine Sinuskurve, ne? Wie so ein Herzschlag. Ne? Wir machen richtig gute Leistung, dann braucht es eben die tiefen Regenerationen, auch um Sinn zu machen und zu verstehen, was müssen wir beim nächsten Mal besser machen, wo gab es Konflikte, wo gab es Missverständnisse, die wir beim nächsten Mal, ne, in der klassischen Retrospektive, die wir ausräumen können, um wirklich besser zu werden, um wirklich smarter zu arbeiten und nicht einfach noch härter. Und zu verstehen, dass Leistung eigentlich in Wellen funktioniert und dass diese Regenerationspause noch was ist, was Teams brauchen eigentlich. Ne, oder Berater leider nur negativ assoziiert kennen, dieses auf der Bank sitzen zwischen Projekten. Wäre eigentlich genial, wenn wir mit Absicht auf der Bank sitzen würden, ne, und dann mal aufräumen, überlegen, reflektieren, die Prozesse besser machen und beim nächsten Mal, ne, so Inspiration einsaugen und beim nächsten Mal wieder starten mit einem vollen Herzen und einer vollen Batterie. Das ist natürlich in den wenigsten Organisationen Realität. Und es ist auch selten Realität, dass High-Performer erstmal mit einer Pause belohnt werden, sondern die werden eben, wie du sagst, mit mehr Arbeit und noch mehr Verantwortung belohnt. So. Und das ist dann so ein Schlüssel-Schloss-Prinzip. Ne? Die High-Performer denken sich, geil, ne? Ich kann noch mehr leisten. Und die Organisation denkt sich, geil, ihr könnt noch mehr leisten. Und schwupps, ne, hängen wir da zusammen in diesem Erschöpfungsstrudel. Das heißt, ich glaube, das erstmal zu verstehen, ist Regeneration ein Thema bei mir? Gibt es Pausen, die wir machen, ja oder nein? Und vielleicht auch mit der Führungskraft einmal in das Gespräch zu gehen und zu sagen, hey, ich merke, dass ich sofort aufspringe jedes Mal, aber dass es halt wirklich an mir zehrt. Und wie können wir da irgendwie mit umgehen? Weil ein Nein heißt ja nicht ein absolutes Nein, sondern vielleicht ist es ein verschobenes Ja. Weißt du, also zu sagen, ich habe richtig Lust auf dieses Projekt, das klingt total cool, aber wenn ich Projekt A annehme, muss mich bei B jemand unterstützen oder das übernehmen. Oder wenn ich Projekt A machen soll, können wir das gerne machen, aber erst in 3 Monaten. Weißt du, also gibt es sozusagen Verhandlungsräume. Ja. Ja. Und die machen wir ganz selten auf. Wir denken halt, naja, entweder das ist ein Ja oder Nein. Aber häufig gibt es ein verschobenes Ja, ne? Oder ein verändertes Nein. Also so diese Verhandlungswelt dazwischen, die wir häufig total ignorieren. Und da bin ich jedes Mal wieder überrascht, dass wenn ich in die Verhandlung gehe, also zum Beispiel zu Kunden sage, hey, das klingt total cool, aber an dem Tag bin ich leider schon gebucht, ist es möglich, dass wir das auf den Herbst schieben? Das sind 40% aller Fälle, gibt es vielleicht Nein, weil das ein festes Event ist, aber in 60% aller Fälle geht es. Und dann denke ich, hey, wie cool, zum Glück habe ich gefragt. Ja. aber wir fragen eben selten. Ja. Ich glaube, das wäre so ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Gibt es Verhandlungsmasse? Und mir hilft eben eine ganz zentrale Frage, nämlich ist diese Anfrage eine Einladung oder ist es eine Erwartung? Weil als People-Pleaser denken wir immer, alles ist eine Erwartung. Ne, du lädst mich zum Dinner ein, ist die Erwartung, dass ich komme. Ne, du willst, dass ich das Projekt annehme, ist die Erwartung, dass ich es mache. Ganz oft ist es einfach eine Einladung. Hey, hast du Lust? Aber wenn wir das nicht wahrnehmen, dann sagen wir immer ja, weil wir die Erwartung erfüllen wollen. Und heute frage ich mich das, bevor ich ja sage. Ist das eine Einladung oder eine Erwartung? Und wenn ich mir nicht sicher bin, dann stelle ich die Rückfrage. Ja. Also gibt es diesen Verhandlungsraum oder nicht? Und das hilft immens, nicht mehr in diesem Automatismus zu sein.
Und ich finde so, in beiden Ansätzen kommt er eigentlich so ein bisschen durch, es geht darum, sich ein bisschen Raum zu geben. Ne? Also nicht den Raum zuzumachen, nicht sich direkt irgendwie den Druck aufzuladen, das wird jetzt erwartet, ich muss das aber machen, das muss sofort passieren, sondern ich finde so, in Möglichkeiten zu denken. Also gibt es eine Möglichkeit, später zu starten, es anders zu machen, in Unterstützung zu holen, wie kann ich da rangehen? Und ich finde, ich dachte auch, weil du, ich glaube, du hast auch sogar das Wort so ein bisschen auch Verhandlungsmasse oder so, glaube ich, erwähnt. Und ich musste auch an Verhandlung gerade denken. Und ich meine auch in der Verhandlung, ne, im Harvard-Konzept sagt ja, sei dir mal bewusst, was sind deine Interessen und Bedürfnisse. Und das steckt ja irgendwie auch so ein bisschen dahinter. Also die eigenen Bedürfnisse und Interessen erstmal zu verstehen und dann zu überlegen, was ist denn jetzt hier eigentlich der Verhandlungsspielraum? Also wie könnte das eventuell funktionieren, dass auch meine Bedürfnisse und Interessen irgendwie da einen Platz haben. Und deswegen finde ich so dieses in Möglichkeiten denken, sich einen Raum geben, nicht alles gleich als harte Erwartung und Anforderung zu verstehen, finde ich einen total guten Schritt. Und im Zweifel halt wirklich ins Gespräch zu gehen, ne? Auch da in die Verhandlung, also auch auszuhandeln, was vielleicht ein guter gemeinsamer Weg sein kann.
Ja, und super gut ist es, wenn du eben Alternativen mitbringst. Ne? Also jetzt nicht einfach nur sagst, nein, schaffe ich nicht, wir müssen eine Lösung finden, sondern sagst, hey, ne, ich habe hier Weg A, B, C, so kann ich es mir total vorstellen, dass das machbar ist, aber die Konditionen sind eben anders als einfach nur, ja, mache ich jetzt sofort. Weil das zeigt Führungskräften zum Beispiel auch, dass du darüber nachgedacht hast, dass es dir wirklich wichtig ist, dass du über Lösungswege nachgedacht hast und dann können sie auswählen, welcher Weg passt oder haben einen Alternativvorschlag. Aber auch das lässt dich kompetenter wirken. Ne? Und ich glaube, gerade im Privaten ist es ja auch manchmal schwer, Grenzen zu setzen, aber dann auch zu verstehen, wenn du Grenzen setzt, dann stört das meistens nur die Menschen, die davon profitieren, wenn du keine hast. So, weil du schnell Dinge abnimmst. Und dann zu sagen, warte mal ganz kurz, ist das fair, ne? Ist das freundlich, ist das hilfreich? Und das auch nochmal zu hinterfragen, hilft zumindest mir zu verstehen, warum der Druck manchmal im Außen so laut ist.
Wir haben jetzt über Erschöpfungsstolz gesprochen, wir haben über People-Pleasing gesprochen, wir haben über poröse Grenzen gesprochen und wir kamen eben auch schon so ein bisschen natürlich in Richtung Rolle der Führungskraft. Also, wenn ich jetzt eine Führungskraft bin, und wir könnten dazu natürlich eine komplett eigene Folge machen, aber um mal zumindest mal so ein bisschen dahin zu gucken. Ich bin Führungskraft und ich erkenne diese Dynamiken, ne? Und ich sehe tatsächlich auch, hey, gesunde Grenzen setzen ist wichtig, aber fällt vielen auch gar nicht so leicht. Ne? Erkenne ich vielleicht auch in meinem Team. wie kann ich mich denn verhalten? Was ist mein Einflussbereich auch, ne, als Führungskraft, um vielleicht auch diesen Raum zu geben, ne, um auch tatsächlich es Menschen möglich zu machen, für sich gute, gesunde Grenzen setzen zu können? Was ist förderliches Verhalten?
Puh, ja, wie du sagst, es gibt eine eigene Folge. Ich glaube, ganz wichtig ist natürlich erstmal bei sich selbst anzufangen. Ich meine, ne, das kennst du natürlich auch, dass wir Rollenvorbilder sein müssen. Denn, also, ich erlebe ganz viele ganz liebevolle Führungskräfte in meinen Trainings. Denen ist Gesundheit wichtig, also wirklich wichtig. Aber in der Realität ist es eben so, dass sie dem Team das erlauben und predigen und dann entweder selbst das noch nacharbeiten, damit das Team Entlastung hat. Oder selber eben entgrenzt sowieso arbeiten aufgrund ihrer Rolle und der Ansprüche an sie selbst von beiden Seiten, ne, vom Team, ne, als auch von oben der Organisation. Und das Problem ist, dass das natürlich schnell unauthentisch wirkt. Also wenn ich sage, hey Benjamin, du hast tolle Arbeit geleistet, geh doch nach Hause, ne, verbring Zeit mit deiner Familie, ist total okay, wenn du das Projekt nicht machen willst. Ich selber aber durchweg erreichbar bin, durchweg in Projekten hänge, durchweg eigentlich viel zu viel auf dem Tisch habe, dann meinst du das vielleicht ernst, dass ich dich nach Hause schicke, aber gleichzeitig zeige ich unbewusst mit meinem Verhalten, so macht man hier Karriere. Denn du bist in deiner Rolle, wahrscheinlich, weil du so in Grenz gearbeitet hast, weil du gezeigt hast, ich bin immer da, ich bin loyal, ne? So gebt mir alles, was ihr habt. Und das signalisiert, wie wir Karriere machen. Das heißt, auch du als Team kannst dann sagen, ja gerne würde ich nach Hause gehen, aber wenn ich aufsteigen will, dann muss ich wahrscheinlich tun, was meine Führungskraft tut. Sonst wäre sie nicht da, wo sie ist. Also ich glaube, das einmal zu reflektieren, was ist denn das, die unbewussten Signale, die mein Verhalten sendet, ist total wichtig. Und dann eben auch die Erlaubnis auszusprechen, dass es okay ist, Nein zu sagen, auch wenn ich das eigentlich doof finde, ne? Weil ich das dann rechtfertigen muss nach oben, weil ich dann vielleicht mehr Arbeit habe oder jemand anderen suchen muss, das ist ja alles unbequem. Es wäre ja viel leichter, wenn du einfach Ja sagst, dann ist es von meinem Tisch und auf deinem, wunderbar. Das heißt, wenn ich meinem Team sage, sie dürfen das, dann muss ich die echte Erlaubnis geben und das auch tatsächlich wahren. Ne, weil ich arbeite immer wieder mit Organisationen, die haben dann auch so Team-Check-Ins, um die Kapazitäten zu checken und haben so Check-Ins, um über Grenzen zu setzen, Grenzen zu sprechen. Und das ist alles wunderbar auf Papier. Aber in der Realität ist nichts davon wirklich lebbar. Ne, also wenn hart auf hart kommt, dann zählt trotzdem, dass du es übernimmst. Und ich glaube, dann macht lieber kein Team-Check-In, wenn er nicht echt ist. Ne? Also so, dann lieber gar nicht fragen, wenn ihr die Antworten nicht hören wollt. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wenn wir Teams fragen und denen das erlauben, dass wir es ernst meinen, auch wenn das für uns manchmal die bittere Pille ist, zu schlucken, und dass wir das Team beschützen und nach oben Grenzen setzen. Also, dass wir zum Beispiel sagen, ja, ich verstehe, dass die KPIs so groß sein sollen, weil wir Ziele gesetzt bekommen haben von den Investoren oder von den Shareholdern, was auch immer. Gleichzeitig erwartet ihr Ziele, die mit einem 10-Mann-Team umsetzbar sind, wir sind aber nur 5. Wie soll es funktionieren, vor allen Dingen nachhaltig und langfristig? Ne, dass ich sie kurzfristig alle verbrenne, klar, kann ich machen. Ja. Aber was ist die Konsequenz? Und das ist auch unsere Aufgabe als Führungskraft, nach oben zu pushen. Und das ist eine sehr unangenehme Aufgabe, die häufig auf wenig Erfolg trifft.
Ja, aber nur so kann am Ende auch dieser Raum entstehen, ne, von dem wir gerade gesprochen haben. Also wenn sich der Druck oben einfach aufs Team rüberlegt, ne, und wirklich so jeder Kubikzentimeter ist gefüllt mit irgendwas, dann entsteht auch dieser Raum nicht. Ne? Und dann wird auch allen klar, genauso wie du es gesagt hast, ich kann im Team-Check-In jetzt sagen, mir geht es nicht so gut oder ich brauche mal eine Pause. Ne? Aber es ist in der Realität ist es eigentlich nicht umsetzbar. Beziehungsweise, wenn sich dann jemand rausnimmt, wird jemand anders darunter leiden. Ne? Das ist ja häufig dann tatsächlich auch in vielen Teams der Fall. Da merkst du, eine Person fällt aus, wird krank und der Druck wächst einfach nur für alle anderen. Ne? Und,
ja, es hat so einen Domino-Effekt. Ne?
Total.
Ja.
Ne? Und eigentlich so der schlechtstmöglichste, wo sich Krankenstände ja auch dann weiter hochspielen, wo du merkst, ne, irgendwie es wird immer mehr, weil genau da irgendwo vermutlich einfach eine Bruchstelle ist dann in der Arbeit, in der Priorisierung, ne? Vielleicht auch im Miteinander.
Das ist natürlich auch Aufgabe der Führungskraft, ne? Also sich mit dem Team hinzusetzen und zu überlegen, was sind die echten Prioritäten? Also nicht alles, was noch möglich wäre, sondern was sind die echten Prioritäten und was hindert uns? Also für mich sind Grenzen immer so die Wurzel von Selbstfürsorge, weil Selbstfürsorge braucht Zeit und Zeit braucht Begrenzung, sonst funktioniert das nicht. Und der einfachste Weg ist mal aufzuräumen und auszusortieren und Zeit zu schaffen im Kalender, damit die wichtigen Projekte wirklich stattfinden können und der ganze Kladderadatsch, der so reinrieselt, einfach vielleicht depriorisiert wird oder komplett gestrichen wird. Und das können Teams selten alleine entscheiden, weil sie irgendwann nicht mehr unterscheiden können, was ist denn wirklich wichtig und was ist wirklich dringend und welcher Report muss wirklich geschrieben werden. Und auch das machen die wenigsten. Ne, das war mal ganz schön, ich habe mit dem VP bei Audible gearbeitet und er hat das ganz schön an seine ganze Mannschaft kommuniziert bei dem Event und meinte, wir brauchen eine Oder-Kultur und keine Und-Kultur. Nee, wir sind und das Projekt und das Projekt und der Marketingweg und der Kanal und die Kunden. Nein, entweder oder. Das Projekt oder das Projekt, damit wir das Essentielle fokussieren können. Ne, und das ist eben auch so was, dieses Aussortieren müssen wir vielleicht auch manchmal gemeinsam machen, so ein bisschen so eine kleine Inventur, die wirklich Räume schafft, um dann richtig gute Arbeit machen zu können.
Total. Prioritäten und Fokus sind nicht 10 Sachen gleichzeitig, ne? Sondern da auch ein bisschen mehr im Singular zu denken. Und finde ich, fällt vielen schwer und beginnt im Zweifel auch so ein bisschen sogar schon bei der Strategie. Kleiner Hinweis, darüber haben wir in der letzten Folge gesprochen, Strategie braucht auch Begrenzung. Ne? Also eine gute Strategie ist erst eine gute Strategie, wenn wir uns auch begrenzen, ne? Und auch da wirklich einen klaren Fokus setzen. Nora, ich bin mir sehr, sehr sicher, das wird einerseits schon super viel bei vielen Menschen ausgelöst haben, egal ob es wirklich auch um Erschöpfungsstolz geht. Ich glaube, da werden sich viele wiederfinden. Ich glaube, das muss ich auch nochmal für mich ein bisschen, reflektieren. People-Pleasing, poröse Grenzen, auch da mal drauf zu schauen natürlich, was ist meine Verantwortung als Führungskraft. Ich bin mir sicher, da wird aber auch viel Neugierde sein, sich noch tiefer mit diesen Themen zu beschäftigen. Und ich weiß, du hast ein wundervolles Buch geschrieben, was man auch zeitnah in den eigenen Händen halten kann. Erzähl doch gerne mal für alle die sich weiter mit diesen Themen beschäftigen wollen, was können sie in deinem Buch lernen, was können sie erwarten?
Ja, mein Buch erscheint am 8. Juni, Mental Health at Work, wie wir unsere beste Arbeit machen und dabei gesund bleiben. Weil ich eben glaube, dass Leistung und Gesundheit zusammengehören und keine Oder-Kultur sein sollten, sondern eine Und-Kultur. Was kann man erwarten? Also ich glaube, ich habe wirklich so mein Herzensthema der letzten 6 Jahre auf Papier gebracht mit ganz persönlichen Geschichten von mir, aber auch von Menschen, die man kennt und Menschen, die man nicht kennt, von Organisationen, die Dinge umsetzen mit Geld und ohne Geld. Es war mir ganz wichtig, Organisationen zu haben, die nicht das große Budget haben für Mental Health, sondern die ohne alles es schaffen, nur über Führung und Team Gesundheit zu gestalten. Und es ist wirklich ein Rundumschlag von der gesunden Zukunft, warum brauchen wir das als Gesellschaft, über das gesunde Ich, da geht es zum Beispiel um Grenzen und um unseren inneren Feuer, ne? Über die Leidenschaft und so weiter, aber auch das gesunde Team, die gesunde Führung, weil ich glaube, dass Gesundheit eben kein Do-it-yourself-Projekt ist, also dass es nicht reicht, dass ich lerne, wie ich Nein sage, sondern dass ich eben dieses Gefäß, das Wasser brauche, das es mir erlaubt. Und die gesunde Organisation, also wie können wir strukturell uns anders aufstellen, sodass Gesundheit nicht immer erst dann Thema wird, wenn sie nicht mehr da ist, sondern sozusagen mitgedacht ist in der Art und Weise, wie wir arbeiten und wie wir Mensch vielleicht auch manchmal vor Marge stellen. Genau, und darum geht's. Und es ist wirklich Handwerkszeug, es ist tief fundiert in der Wissenschaft, aber es ist vor allen Dingen mit vielen Geschichten, weil ich glaube, dass wir von anderen Menschen am meisten lernen.
Ja, finde ich so, so wichtig und vor allen Dingen, was du auch beschrieben hast, von anderen zu lernen, mit Geld, ohne Geld, ne? Irgendwie manchmal einfach, manchmal auch ein bisschen komplexer und trotzdem ganzheitlich gedacht. Ich freue mich schon riesig auf das Buch und wir werden natürlich auch den Link in die Shownotes packen, also fleißig vorbestellen und zuschlagen, definitiv, und auch auf jeden Fall Nora da bei ihrer Mission unterstützen. Ich finde das wirklich großartig und wie gesagt, freue mich wirklich sehr drauf, weil ich glaube, am Ende geht es ja wirklich auch um das Praktische, ne? Also zu schauen, was kann ich wie umsetzen, was passt zu mir in meiner Führungsrolle, was passt zu meiner Organisation, wo kann ich auch von anderen lernen. Ne? Es gibt so viele, die schon gute Sachen machen und das mal so zu lesen, so ist, glaube ich, mehr wert, als man sich vorstellen kann. In dem Sinne, vielen, vielen Dank für deine tolle Arbeit, vielen Dank fürs tolle Gespräch, für die großartigen Impulse hier für uns in der neuen Woche. Nora, ich wünsche dir alles Gute, viel Erfolg mit dem Buch und bis ganz bald.
Danke dir. Bis bald. Ciao.
Das war Leading Well heute mit Nora Dietrich. Ein Phänomen aus unserem Gespräch erkenne ich bei ganz vielen Führungskräften wieder, mit denen ich zusammenarbeiten darf. Und zwar ist das genau dieser Erschöpfungsstolz, über den wir gesprochen haben. Wenn wir kein klares Gefühl für die Wirkung unserer Arbeit haben, dann wird unsere Müdigkeit der Indikator für harte Arbeit. Wenn wir uns aber nicht in die Erschöpfung treiben lassen wollen, dann brauchen wir wieder mehr von diesem Wirkungsstolz, über den wir auch gesprochen haben. Das setzt aber auch voraus, dass wir natürlich benennen können, was wir mit unserer Arbeit eigentlich erreichen wollen. Überlege doch mal für dich, für die nächsten ein, zwei Wochen, welchen Wert willst du eigentlich in deiner Führungsrolle schaffen? Woran merkst du auch, dass du das ganz konkret erreicht hast? Wirkungsstolz lässt uns am Ende mit einem besseren Gefühl auch unsere Arbeit begrenzen. Und genau das braucht es natürlich auch für gesunde, nachhaltige Leistung. Deshalb zum Abschluss dieses Gesprächs meine Einladung ganz konkret an dich. Reflektiere doch mal deine eigene ganz persönliche Definition von Wirkungsstolz für die kommenden Arbeitstage und verbinde das auch mit gesunden, klaren Grenzen, die du für deine eigene Arbeit setzen möchtest. Ja, wenn dir dieses Gespräch gefallen hat, dann teile es doch gerne mit Kollegen, mit Bekannten oder auch direkt auf LinkedIn. Und wenn du uns darüber hinaus unterstützen möchtest, dann schenk uns doch eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Eine Bewertung ist schnell gemacht und sorgt einfach dafür, dass genau diese Gedanken und Impulse noch viel sichtbarer werden und auch mehr Menschen erreichen können. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Und wenn dich darüber hinaus für eine Zusammenarbeit mit uns interessierst, sei es für ein Führungstraining, einen Vortrag oder Workshop oder vielleicht auch für eine Podcast-Kooperation, dann melde dich gerne direkt bei uns. Alle Infos zu den Kontaktmöglichkeiten findest du natürlich wie immer direkt in den Shownotes. Das war Leading Well für heute, der Podcast für Führung von morgen. Bis ganz bald, dein Benjamin.